Gott wirkt, aber das ist nicht das Einzige, sondern wie wirken wir auch durch Gott auf andere. Und wir haben uns nicht abgesprochen, ich habe davon nichts gewusst, aber vielleicht, wenn ihr zum Ende des heutigen Wortes kommt, werden wir sehen, das unterstreicht das Ganze doch deutlich. Freut ihr euch auch schon? Jetzt sind es ja nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Dann kommt dieser Tag, auf den sich viele Menschen bereits schon freuen. Der Black Friday. Nächsten Freitag ist es soweit. Ein Tag, der vor allem von gewissen Schnäppchenjägern in dem Kalender besonders markiert ist. Dabei geht es darum, Dinge, die man braucht oder die man sich wünscht, zu einem besonders günstigen Preis zu erstehen. In dieser Zeit wird das Internet schon sehr, sehr stark beansprucht an diesem Freitag, aber nicht nur das Internet, sondern auch unsere Geschäfte sind voll und man sieht Horden von Menschen an den klassischen Wühltischen, wo es noch gibt. Da geht's heiß her. Jeder will das beste Angebot, jeder will den günstigsten Preis ergattern, häufig auch ohne irgendwelche Rücksicht auf den Nächsten, auf den anderen. Da wird gekämpft mit Ellenbogen, mit allen möglichen, da wird vorgedrängt und so weiter. Man will es haben. Um sein Ziel zu erreichen, geht man unterschiedlichen Vorgehensweisen oder Vorbereitungen vor. Die Jagd kann beginnen. Und wie stolz ist man, wenn man dann mit der Trophäe in der Hand nach Hause kommt und dann spricht man ja mit einer Trophäe von einer erfolgreichen Jagd. In der Bibel werden wir auch zum Jagen aufgefordert. Aber nicht so wie an diesem Black Friday, dass wir uns auf das günstige Angebot oder günstigste Angebot stürzen sollen, das dem Einzelnen, also mir, dient, sondern wir sollen dem nachjagen, was für den anderen dienlich ist. Dazu lesen wir aus der Bibel, aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel 12, die Verse 14 und 15. Da steht: Jage dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Nicht so ganz leicht verständlich. Deswegen habe ich auch nochmal eine Übersetzung der Guten Nachricht gewählt, wo es dann so beschrieben wird: Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und keiner unter euch wie eine giftige Wurzel austreibt und viele vergiftet. Wie schön, dass wir einander haben und uns hier im Frieden untereinander zu diesem Gottesdienst treffen können. Oder? Schön, wenn dem so ist. Doch was ist, wenn wir mit Einzelnen oder sogar mit mehreren, die hier versammelt sind oder gar mit anderen Christen so gar nicht zurechtkommen? Da rede ich von Menschen, die wir nicht ausstehen können. Menschen, die uns vielleicht irgendwann mal etwas angetan haben. Die uns unfair behandelt haben. Menschen, die uns enttäuscht oder gekränkt haben. Menschen, die wir eben deswegen nicht leiden können. Ich denke, davor sind, wenn überhaupt, nur wenige ausgenommen. Ich schließe mich dabei nicht aus. Wenn auch natürlich nicht hier in der Gemeinde, aber es gibt sie für mich. Menschen, mit denen ich weniger gut oder überhaupt nicht zurechtkomme. Menschen, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Natürlich nicht hier in der Gemeinde. Warum eigentlich? Ich habe dafür danach nach einer Erklärung für mich gesucht. Warum wir mit gewissen Menschen am liebsten nichts zu tun haben wollen. Oftmals ist es so, dass es daran liegt, was sie einem angetan haben oder wie sie sich verhalten haben uns gegenüber, wie sie scheinbar ihr persönliches Recht durchsetzen wollten. Solche Gründe können dafür stehen, dass wir eben diesen Menschen nicht freundlich begegnen. Dieses Recht, das es uns gibt, unfreundlich auf sie zuzugehen oder sie beiseite lassen, ihnen aus dem Weg gehen. Niemand kann mich doch dazu zwingen, sie zu mögen. Niemand kann mir vorschreiben, dass ich gut mit ihnen auszukommen habe. Meistens passiert dann Folgendes. Still und heimlich distanzieren wir uns von den Menschen, die wir nicht leiden können, welche Gründe wir auch immer haben. Sie verleiten uns dazu, sie einfach links liegen zu lassen. Durch unser Verhalten und unsere Ausdrucksweise lassen wir dabei keine Gelegenheit aus, sie spüren zu lassen, was wir von ihnen halten und bilden uns dabei ein, dass es unser gutes Recht ist. Das Ganze kann noch getoppt werden. Das Ganze wird oft noch getoppt, indem wir versuchen, neutrale Personen von unseren Anschauungen und Auffassungen mit zu überzeugen und sie in unser Boot einsteigen lassen. Und sie auffordern, sich dem Verhalten anzuschließen und diese Personen zu meiden. Der Verfasser des Hebräerbriefes, der sieht das anders. Um im Jagdjargon zu bleiben, er sagt uns, ihr seid bei einer solchen Auffassung auf der falschen Fährte. Der Hebräerbrief sagt, halt, stopp, nicht zu. Es ist eben nicht dein gutes Recht, Menschen links liegen zu lassen, sie zu miss- oder verachten. Es ist falsch, wenn wir unsere Mitmenschen und vor allem Glaubensgeschwister die kalte Schulter zeigen oder ausdrücken, dass sie mir egal sind. Paulus, als vermutlicher Verfasser des Hebräers, fordert uns auf, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Doch irgendwie sagt eine Stimme tief in uns, nein. Auf keinen Fall. Nein, das kann ich nicht. Einfach unmöglich. Wie soll ich Frieden halten mit jemandem, der nachweislich gemein zu mir ist? Wie kann ich Frieden halten mit Personen, die nicht nett zu mir sind? Wie kann ich Frieden mit Personen haben, die mir meine Rechte streitig machen? Wie kann ich Frieden halten mit Personen, die gegen mich kämpfen, mir wehtun, mich verachten? Ist da die Aufforderung im 14. Vers, jagt dem Frieden nach mit jedermann, nicht eher ein unmögliches Unterfangen? Nachjagen. Nachjagen bedeutet raus aus der Wohlfühlzone. Raus aus der Sicherheit, raus aus dem gewohnten Umfeld, aus dem gewohnten, wie man handelt, und rein ins Ungewisse. Nachjagen, das ist anstrengend. Wir kennen das heute kaum noch, vielleicht noch am Black Friday, aber vielleicht auch aus dem Sport, indem man einen Ball nachjagt, oder beim Wettrennen, indem man den Sportlern nachjagt, die vor einem sind. Wir dürfen auch bei dieser Aufgabe, die an uns gestellt ist, nicht außer Acht lassen, dass Gott weiß, wie schwer es für uns ist, mit allen Menschen und mit allen Glaubensgeschwistern gut auszukommen. Trotzdem verlangt er es von uns. Warum? Warum sollen wir uns gerade mit denen gutstellen, die uns nicht leiden können, die was gegen uns haben, die scheinbar an keinen Frieden mit uns interessiert sind? Die Antwort finden wir im zweiten Teil des Verses. Neben dem Frieden sollen wir auch der Heiligung nachjagen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Heiligung, so einfach dieses Wort klingt oder klingen mag. Doch dahinter steckt ein ganz besonderes Streben. Das Streben eines jeden Christen. Oder das Streben nach dem Christenleben. Heiligung, das ist unser Ziel. Danach sollen wir auch jagen. Heiligung, damit wir vor Gott heiligt werden. Heiligung, das bedeutet Änderung. Immer wieder aufs Neue. Es ist unser Ziel, weil die Heiligung beinhaltet das ewige Leben, das uns Gott verheißt. Wir sollen Gott heiligen, indem wir uns heiligen. Jetzt könnte man aufschreien, wie sollen wir uns heiligen? Gehen wir nach der Bibel. Zumindest nach dem Alten Testament heißt es, wir sollen Gott heiligen, indem wir uns heiligen. Das heißt, sündlos, schuldfrei unser Leben führen. Nun die Ernüchterung. So ein Leben wird keiner hier im Saal noch auf dieser Welt jemals erreichen können. Warum wir aber trotzdem dieser Heiligung nachjagen sollen, das zu verstehen, hilft vielleicht wieder ein Vergleich aus dem Sport. Kein Sportler kann jedes Rennen, keine Mannschaft kann jedes Spiel dauerhaft und ewig gewinnen. Auch der größte Sportler aller Zeiten wird nicht immer der Erste sein. Das geht vielleicht mal über eine gewisse Zeitspanne. Was aber einen guten Sportler ausmacht, ist, dass er in jedem Wettkampf sein Bestes gibt. Dass er sich jeden Tag im Training anstrengt und alles gibt. Ein Sportler ist erfolgreich, wenn er sportliche Ziele erreicht und hin und wieder einen Wettkampf abliefert, mit dem er zufrieden sein kann. Auch wenn er nicht der Erste ist. Was können wir Christen mit unserer Heilung tun? Wann können wir Christen mit unserer Heiligung zufrieden sein? Beziehungsweise, wann wird Gott mit unserer Heiligung zufrieden sein? Ein mühsames, nein, unmögliches Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist, denn es zählen nicht unsere Maßstäbe für unsere Heiligung, Es sind Gottes Maßstäbe. Und Gott hat uns hier schon auch einen Anforderungskatalog vorgegeben. Viele, manche Anforderungen, wie du sollst nicht lügen. Anforderungen wie du sollst nicht begehren. Anforderungen wie suche den Frieden und jage ihm nach. Und da gibt es noch etliche mehrere. Die Anforderung, die Gott für unsere Heiligung, für unser heiliges Leben als Christen vorgibt, zu erreichen, ist unerreichbar. Da müssen wir doch scheitern, denken wir. Sind uns nicht alle schon mal unwahre Worte über unsere Lippen gekommen, oftmals auch versteckter oder gerechtfertigt als Notlügen? Haben wir nicht alle schon begehrt? Auto, Haus, Freundschaften, Menschen des anderen? Und wie schaut es mit unserem Frieden aus? Wie oft scheitern wir an der vorgegebenen Nächstenliebe, die uns Jesus auch sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und auch der Friede mit jedermann will uns nicht gelingen, weil es eben doch diese Menschen gibt, mit denen wir schwer auskommen. Vom Thema Heiligung kommt der Autor des Hebräerbriefs auf die Gnade zu sprechen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Die Frage, wie hängt Heiligung und Gnade zusammen? Der Autor des Hebräerbriefs setzt wahrscheinlich voraus, dass die Empfänger dieses Briefes schon das Gnadenwerk Jesu Christi verstanden. Denn dieses sündfreie, schuldlose Leben, das wir brauchen für die Heiligung, für das Erreichen des Endziels des ewigen Lebens, das Paradies, das bedeutet die ewige Gemeinschaft mit Gott. Diese Gnadentat ist anzunehmen durch das Akzeptieren des Erlösungswerkes Jesus Christi, dass er Gottes Sohn ist, der auf die Welt gekommen ist, dass er der Friedensfürst ist, dass er der Retter der Welt ist und der Retter meines persönlichen Lebens. Dass Jesus Christus, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns heilig vor Gott zu machen, am Kreuz zu Golgatha gestorben ist, damit ich sündlos und sündfrei vor ihm stehen kann. Das ist Heiligung. Es bedeutet nicht, dass wir erst dann, wenn wir unsere Heiligung perfekt sind, die Gnade Gottes erlangen. Das würde die Bedeutung des Wortes Gnade vollkommen widersprechen. Es unterstreicht eher, Gott ist gnädig. Er ist aus Liebe bereit, uns unsere mangelhafte Heiligung zu vergeben. Gott ist uns gnädig, obwohl wir ständig scheitern oder oftmals mit jedermann Frieden zu haben. Aber weil Gottes Gnade uns gilt, durch das Blut seines geliebten Sohnes, sollen wir uns darum bemühen, seinen Aufforderungen nachzukommen. Immer wieder aufs Neue. Und dabei sollen wir uns nicht durch unsere eigenen Fehlschläge oder unser Misslingen, wenn wir es einfach nicht schaffen, rausnehmen und sagen, das schaffe ich sowieso nicht. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht kann, sondern immer wieder aufs Neue trainieren, immer wieder schauen, dass ich den Frieden zu jedermann halten kann, den Frieden zu meinem Nächsten, den Frieden zu meiner Geschwister, den Frieden zu mir selbst. Gott weiß, dass wir in unserer Heiligung niemals perfekt sein können. Aber wir dürfen nicht versäumen, danach zu streben. Fatal ist, wenn wir aufhören, uns in der Heiligung anzustrengen. Der Hebräer spricht hier auch eine Verantwortung an, die wir als Gemeinde füreinander haben. Seht drauf, dass nicht jedermann Gottes Gnade versäume. Wie es heißt, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben gehört. Wer das versäumt, wird dem Herrn nicht zu sehen bekommen. Wenn wir merken, dass ein Bruder oder eine Schwester aus unserer Gemeinde die Gebote Gottes egal zu sein scheint, stehen wir alle in der Verantwortung. In der Verantwortung, mit ihnen darüber zu reden. Und wir dürfen sie an die Gnade Gottes erinnern, die auch uns gilt. Deshalb hat Gott uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Kirche Gottes zusammengestellt, dass wir gegenseitig einander aufeinander Acht geben. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig. Da geht es nicht darum, einen Strafkatalog des anderen zu geben, ihn auszuspionieren und eine Fehlerliste zu stellen. Das ist damit nicht gemeint. Es geht darum, den anderen in Liebe zu begegnen, ihm zu zeigen, was nicht nach meinem Willen, aber nicht nach Gottes Wort, nach der Auffassung Jesu, einem Gemeinde, einem Glaubensleben entspricht, um ihn zu wahren, um ihn zu bewahren. Und das in Liebe. Ihm zuzusprechen, es ist Jesus, der uns erlöst hat. Und das ist die Gnade. Aber wir sind aufgefordert, uns Tag für Tag unserer Heiligung bewusst zu werden und daran zu arbeiten. Auch wenn das Erlösungswerk durch Jesus Christus schon geschehen ist. Gottes Gnade schenkt uns die Rettung. Und wir sind aufgefordert, nicht leichtfertig mit seiner Gnade und seiner Rettung umzugehen. Das wird deutlich, wenn wir uns dem 15. Vers zuwenden. Wenn wir mal schauen, was da drin steht. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und keiner unter euch wie eine giftige Wurzel austreibt und viele vergiftet. Wir dürfen, sollen, wir müssen aufeinander Acht haben. Und dies gilt, damit die Gemeinschaft der Heiligen, der Leib Jesu Christi, nicht entheiligt wird. Und deshalb zählt für uns alle die Aufforderung, dem Frieden nachzujagen. Es ist herausfordernd, aber es ist wichtig. Es geht um diese bittere, um diese vergiftende Wurzel. Diese bittere, diese vergiftete Wurzel, sie treibt nämlich aus. Sie treibt den Unfrieden in unserer Gemeinschaft aus. Mit oftmals verheerenden Auswirkungen. Was im Kleinen beginnt, breitet sich über die ganze Pflanze aus. Ähnlich einem Krebsgeschwür. Die bittere Wurzel des Unfriedens strahlt aus. Sie beginnt beim Einzelnen und der Einzelne strahlt auf andere aus, bis schließlich das Ganze davon befallen ist. Und uns davor zu schützen, müssen wir Jäger des verlorenen Friedens werden. Ich suche, ihn suchen, ihn nachjagen, ihn erlangen. Liebe Gemeinde, in der nächsten Woche ist nicht nur Black Friday, sondern es beginnt die Adventszeit. Eine Zeit, in der wir uns an das Wiederkommen unseres Herrn Jesu Christi erinnern sollen. Nein, nicht nur erinnern, sondern wir sollen uns auf das Wiederkommen Jesu Christi vorbereiten. Als der Sohn Gottes zu Beginn unserer Zeitrechnung auf die Welt kam, kam er als Friedensfürst, uns den Frieden Gottes zu geben, dafür ist er gekommen. Und als seine Zeugen, als seine Jünger, als Anhänger Jesu Christi, als Anhänger dieses Friedenfürstes sollen wir ihn verherrlichen, indem wir der Welt seine Strahlkraft, die Strahlkraft des Friedens, sichtbar, spürbar und erfahrbar für andere machen. Und ich denke, wir alle kennen und wir alle sehen Menschen von außen an, wenn sie keinen Frieden haben. Das ist die Strahlkraft. Und wir sehen und wir kennen und wir spüren, oder es wird an Menschen ersichtlich, wenn sie Frieden haben. Heilung. Wie nun können wir den Frieden der Welt steuern? Wie können wir ihn vielleicht sogar bestimmen? In einer Welt, die offensichtlich von Gewalt, Krieg und Zerstörung beherrscht wird. Ich denke da an die schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine oder auch das, was zurzeit in Israel geschieht. Das ist aber nur ein Bruchteil von dem, was in der Welt wirklich passiert. Nur diese zwei sind am präsentesten, weil sie durch die Medien uns am nächsten sind. Was ist mit dem Unfrieden in unseren Ländern, in unseren Städten, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in uns selbst. Ich mache einen kleinen Schwenk auf den vergangenen Sonntag. Das war unser Open Door Sonntag, der Josef hat es kurz erwähnt, für den wir allerdings auch noch heute sammeln. Also alles, was hinten in die Kollekte eingeht, wird Open Doors zur Verfügung gestellt, und Open Doors ist eine Organisation, die nimmt sich Ländern an, wo starke Verfolgung der Christen herrscht. Und wir haben da schon Videos gesehen, wie es in Nordkorea und wie es in Iran zugeht, wie da die Gemeinden und die Gemeinschaften Jesu Christi unterdrückt werden. Teilweise unter Todesstrafe oder zumindest Straflager. Und unter anderem war in dem Video ein Abschnitt, ich weiß es nicht mehr ganz genau so, aber es ist so bei mir hängen geblieben, und es hat so begonnen: Was wäre, wenn heute hier in deiner Gemeinde Soldaten oder Polizisten reinkommen, den Pastor festnehmen, dich vielleicht auch, und die Gemeinde zerstreut und das Gemeindehaus schließt? Was wäre dann? Eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und ich bin Gott dankbar, dass wir in unseren Ländern Österreich und Deutschland uns frei versammeln können. Uns nicht diesen Gefahren aussetzen können. Nicht dem, was der Satan, also der Widersacher Gottes, in diesen Ländern so treibt, durch Gewalt und Zerstörung. Jetzt ist es aber so eine Sache. Dieser Widersacher Gottes, Satan, Teufel,
wie auch immer.
Er ist ja ein gerissener Herr. In Ländern, wo er diese Chance nicht sieht, durch Mächte von außen in die Gemeinde einzuwirken, da bedient er sich an einem anderen Mittel, den Mächten von innen heraus. Da streut er Unfriede, Unliebe in der Gemeinde, um sie aufzulösen, um sie zu zersetzen. Hat mich ein bisschen daran erinnern. Wir dürfen uns diesen Gefahren nicht außer Acht lassen, dass wir ein Anfechtungsfeld des Teufels sind. Jeder persönlich. Und er auf unterschiedlichste Art und Weise versucht, die Gemeinde Jesu Christi zu zersetzen, sie aus den Hebeln zu heben. Oftmals bedient er sich dieser giftigen Wurzel, die bittere Wurzel, die giftige Wurzel des Unfriedens. Zurück auf die Frage, die ich zuvor gestellt habe. Wie können wir als Einzelne, wie können wir als Gemeinde Rief dagegen vorgehen? Was tun gegen den Unfrieden in unserer Umgebung oder gar was können wir tun für den Weltfrieden? Sicherlich ist Beten einer der mächtigsten Waffen dagegen. Jedoch bin ich überzeugt, dass unsere Gebete in Potenz an Kraft gewinnen, wenn wir in unserem Leben umsetzen, was wir für andere erbitten. Den Frieden. Wenn wir für Frieden beten, lasst uns zuerst bei uns beginnen. Gehen wir an diese bittere Wurzel, die vielleicht unter uns Christen herrscht, vielleicht in deinem persönlichen Leben herrscht, vielleicht in den verschiedenen Gemeinden, vielleicht auch in der Gemeinde hier. Und machen wir aus dieser bitteren Wurzel eine geistig fruchtbare Wurzel. Dem Frieden nachjagen beginnt bei dir selbst, bei jedem von uns. Machen wir uns bewusst, dass dein Unfriede mit dir selbst, mit deinem Bruder, deiner Schwester, mit deiner Gemeinde, deinem Nächsten, deiner Umgebung eine Auswirkung hat, eine Strahlkraft. Unfrieden ist die bittere Wurzel in dir und der Gemeinde, der Nährstoff für Streit, Verbitterung, Resignation, Zerstörung, Spaltung. Anders, wenn du dem Frieden nachjagst, der so wichtig ist. Die Wurzel des Friedens bietet dir und der Gemeinde andere Früchte. Früchte, die im Galater 5 schon beschrieben sind. Früchte wie Liebe, Früchte wie Freude. Friedliche Menschen sind meistens freudige Menschen. Friedliche Menschen haben auch Geduld, sind selbstbeherrscht, begegnen den anderen mit Achtung. Sind stark im Glauben. Sind freundlich, fürsorglich. Frieden dient unserer Gemeinschaft und lässt sie wachsen. Frieden hat eine Strahlkraft auf dich und deine Mitmenschen und verleiht dir und deinem Gebet die Kraft, die Geschehnisse deiner Umwelt nach Gottes Willen zu verändern. Und die Welt nach Gottes Willen zu verändern, das ist die Trophäe, die Jagd nach dem Frieden beinhaltet. Die Jagd nach dem Frieden, sie beginnt nicht bei der oder den anderen, sie beginnt bei dir. Wenn wir damit beginnen, wird der Friede Gottes für die Menschen um uns sichtbar, spürbar, erlebbar. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinnen bewahren in Christo Jesu. Amen. Ich bete noch zum Schluss und wem es möglich ist, ihr darf doch aufstehen.